es zum Teil auch eine Entscheidung ist, dass ich quasi hingehe und sage, ich will so nicht mehr sein. Und dann suche ich aus mir heraus quasi die Leute, die mich nachher bestärken, ermutigen, die mir sagen, dass ich doch wertvoll bin.
Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin. Und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr.
Hallo Birgit.
Hallihallo, liebe Tanja.
Schön, dich zu sehen. Mensch,
zum Ende des Jahres sehen wir uns noch einmal und haben tatsächlich ein ziemlich spannendes Thema, um das wir jetzt schon gerade uns beinahe um Kopf und Kragen geredet hätten.
Genau, ich finde das ja so lustig. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Ja,
hallo.
Und diese Folge wird im Januar an den Start gehen. Wir haben noch Ende Dezember und wir hatten uns vorgenommen, übers Loslassen zu reden und haben dann schon überlegt, okay, was könnte denn so ungefähr so Inhalt sein, worüber reden wir denn? Und waren innerhalb von 5 Minuten schon in einer Diskussion und ja, haben dann beschlossen, okay, das ist eigentlich genau, wir müssen ja gar nicht einer Meinung sein, sondern das ist ja genau das, was den Podcast auch lebendig macht. Wir starten jetzt einfach mit der Live-Aufnahme, obwohl wir noch keinen richtigen Konsens gefunden haben.
Nee, wir wissen auch noch nicht genau, wohin es uns führt. Wir werden nur gucken, dass wir ein bisschen die Uhr im Blick haben, damit wir uns hier nicht um Kopf und Kragen reden und dich, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, einfach mitreißen und dir zu viel Zeit wegnehmen. Ich finde es total spannend, jetzt auch nochmal darüber nachzudenken. Ja, wir haben jetzt Ende Dezember, aber gesendet wird diese Episode Anfang Januar. Auch hier ist das Thema Loslassen ja eine total spannende Sache, ne? Sowas so Zeremonien. Oder Zeremonien zwischen den Jahren, ne? Die Rauhnächte, das sind ja alles so Sachen, da geht man in die Reflexion, was will ich behalten, was will ich mitnehmen. Ne? Und dann treffen wir dich jetzt, lieber Hörer oder liebe Hörerin, also Anfang Januar, vielleicht hast du Rauhnächte gemacht, vielleicht hast du Reflexionsarbeit gemacht, vielleicht aber auch nicht. Tja, dann kommst du jetzt in diese Episode und jetzt nehmen wir dich mal mit.
Genau. Also die Frage war ja so, was ist Loslassen und was brauche ich, um loszulassen und was ist die Definition von Loslassen? Und dann sind wir auch so ein bisschen darüber gekommen, also liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ich bin recht pragmatisch und ich trage eine Lesebrille oder beziehungsweise Brillen, wenn ich lese oder jetzt hier vorm PC sitze und ich habe
eine?
Ja, genau. Genau.
Eine auf einmal, ne? Ja, ja, ja.
Genau. Ich habe also, ich weiß es nicht, ich habe bestimmt 25 Brillen, wenn nicht sogar 30. Und tatsächlich nicht vom Optiker, sondern einfach vom, keine Ahnung, ja, DM, Supermarkt, Action. Ich weiß meine ungefähre Dioptrienzahl, ich weiß, was ich gerne tagsüber habe, wenn ich lese oder was ich abends brauche, wenn ich lese und das reicht mir, auch wenn ich das nicht auf die Nachkommastelle habe. Und ich habe in meinem Esszimmer habe ich eine große Holzschale und da sind die Brillen alle drin und trotzdem sind manchmal keine drin, weil sie übers ganze Haus verteilt sind, dann sammle ich die halt irgendwie wieder ein und dann sind sie wieder alle da. Und da haben wir uns gefragt, ist das eigentlich schon loslassen? Und wo fängt Loslassen an? Sind dann dazu gekommen, nee, das ist eigentlich kein Loslassen von den Brillen, sondern es ist ein Loslassen von der Ordnung gegebenenfalls.
Ja, von der Vorstellung oder von der Erwartung, die man gegebenenfalls an sich
genau,
hat. Ne?
Genau, genau. Mhm. Und ja, und sind dann nachher bis zum Alkoholiker gelandet. Ne? Also wir sind da, es hat uns wirklich weggetragen.
Ja, total, total, total. Also ich finde nochmal, vielleicht machen wir einen Schritt langsamer. Wenn wir etwas loslassen, müssen wir auch etwas haben.
Mhm.
Also nicht nur als Ersatz dafür, sondern ich kann ja nur das loslassen, was ich auch mal irgendwann habe oder festgehalten habe. Ja. Und ich finde, hier haben wir ja ganz unterschiedliche Dimensionen. Wir kommen ja aus den letzten Episoden, in denen wir über Fight und Flight und über Freeze geredet haben, über verschiedene Stressmuster, über Glaubenssätze, die dabei auch eine Rolle spielen. Das heißt, die habe ich ja auch, diese Muster und diese Glaubenssätze. Und ursprünglich, ganz ursprünglich war der Gedanke, soweit ich das so in Erinnerung habe, Tanja, mal tatsächlich, dass wir deswegen auch über Loslassen reden wollen, weil eine Emanzipation aus diesen alten Mustern, ein Heilwerden daraus, kann ja nur entstehen, wenn ich tatsächlich irgendwann etwas lasse. Mhm. So. Genau, jetzt haben wir dann da so gesagt, naja, ich kann mich ja nicht einfach entscheiden, nicht mehr ins Freeze zu gehen. Also, genau. Sondern mein neurologisches System hat entschieden, das ist jetzt die existenziell sicherere Variante, also geht es in Freeze. Ja, also und dann kann mein Kopf, der ja übrigens gar nicht mehr gerade da ist, ne, der Frontallappen ist ja gerade überhaupt nicht existent, wenn die Amygdala so richtig durchschlägt. Aber das wäre total spannend. Was passiert eigentlich? Was brauchen wir, damit eine so weitreichende Entscheidung getroffen werden kann, dass ich eben nicht mehr in dieses Verhaltensmuster gehen muss?
Genau, so. Weil das finde ich auch so wichtig, ne? Dass eben dieses, wenn man sagt, okay, ich gehe in Freeze, wenn ich im Freeze bin, ist mein Verstand, meine Handlungsfähigkeit quasi nicht mehr gegeben, also kann ich ja nichts machen. Das wäre ja eine fatale Schlussfolgerung, weil damit wäre ich ja in der totalen Hilflosigkeit.
Ja, und in der Abhängigkeit meiner alten Entscheidungsmechanismen. Genau. Ja, das stimmt. Ja. Das reicht. Und trotzdem muss man ja erstmal physiologisch betrachten, dass der Frontallappen zu diesem Zeitpunkt erstmal gar nicht wirklich durchblutet ist. Also existent ist er ja, also er ist aber gerade nicht so abrufbar, wie wir es jetzt haben, während wir miteinander reden und halbwegs entspannt sind.
Genau, also ist quasi die Konsequenz, dass wenn ich ein ungünstiges Verhaltensmuster habe, was ich loslassen möchte, dass man quasi schon vorher was machen muss, damit es überhaupt nicht dazu kommt. Ich habe manchmal diese Metapher von der Leiter, also beziehungsweise von der Rutsche. Wenn ich da auf die Leiter steige und ich bin nachher bei 9, dann fällt es total schwer, nicht auf die Rutsche zu kommen. Aber wenn ich jetzt in mir schon einen Seismographen habe, wo ich merke, okay, das ist meine Eskalationsleiter und ich bin jetzt hier gerade auf 4, 5 und ich weiß, okay, wenn es jetzt so an 6 kommt, dann wird es schwierig, da wieder rauszukommen. Dafür finde ich das schön, dass man sich selber eben kennt und weiß, okay, ab welchem Punkt muss ich eigentlich spätestens eingreifen, weil ansonsten der Automatismus losgeht.
Genau, also man im Letzten sagt man, dass man Resilienz zum Beispiel nicht trainieren kann, wenn man im Stress ist, sondern immer dann üben, prophylaktisch angehen, bedenken, reflektieren, muss, kann, soll, darf, wenn man in verhältnismäßig stressfreien Momenten ist, um sich dabei tatsächlich über Verhaltensveränderungen, über Mindsetting wirklich auch ungestresst Gedanken zu machen. Mhm. Und dabei einen ganz anderen Gedankenradius hat, einen ganz anderen Entscheidungsradius hat. Also da ist dann eben der Frontallappen gut präsent, ne, und kann in die Reflexion gehen, weil die Amygdala im Moment gerade nicht angetriggert ist. Mhm. Mhm. Genau. Also ich finde es eine sehr spannende Sache, denn der Stress selber, den finden wir ja unangenehm. Wäre ja die erste spannende Frage, wie kommt man in eine Reflexionsschleife? Ich erlebe den Stress, den finde ich ziemlich suboptimal oder mega ätzend. Das will ich nicht mehr. Dieser Gedankengang, das will ich nicht mehr. Wann denke ich den? Ich wippe hier so nach vorne und nach hinten. Ja, nur damit du Hörer und Hörerinnen so verstehst, dass wir das gerade tatsächlich explorieren. Also wir lesen hier nichts
ab. Ja, also ich denke, es braucht eine Entscheidung. Ich muss das Bild haben oder den Wunsch von einer anderen Version von mir. Und da geht's dann hin. Also da würde ich sagen, da wippe ich dann hin oder versuche hin zu wippen, vielleicht auch mit mehreren Anläufen und vielleicht auch mit jahrelangen Anläufen übrigens, bis ich da endlich hinkomme. Aber ich glaube, wenn du fragst, was es braucht, dann braucht es eine Vorstellung, eine Erwartung, wie ich es denn gerne anders hätte. Weil das ist für mich
ein. Dafür muss ich eine Idee, genau, haben. Woher bekomme ich die Idee? Ne? Und das wäre so der, also da kann ich total mit dir gehen und trotzdem brauche ich eine Idee. Und ich glaube, dass ich die Idee nur dann bekomme, Also aus mir heraus werde ich, ich bin ja in einem bestimmten Setting. Ich lebe in einem bestimmten Setting. Ich bin in einem bestimmten Setting groß geworden. Für mich gibt es eine bestimmte Realität, die für Inga Fischer eine andere Realität ist und für den Mirko Koslowski eben auch, ne? So, ja. Das heißt also, hier gibt es meine Realität und so ticken wir ja. Meine Realität ist ja erstmal wahr. Mhm. So. Also brauche ich ein Gefühl, ein Gespür, ein Bewusstsein dafür, dass es auch eine andere, für mich lebbare Realität gibt. Und das schon allein, das finde ich total spannend. Wie kann ich das mir ermöglichen? Ja, ich persönlich glaube, dass es dafür Menschen in meinem Umfeld geben muss, auf die ich mich, für die ich Aufmerksamkeit entwickle. Ja, also wo ich weiß, oh, das ist aber eine interessante Entscheidung. Oh, das ist aber ein interessantes Role Model. Oh, die macht das aber anders als meine Mutter. Oder oh, wow, in der Familie ist das aber anders als bei mir. Also so, das heißt, ich brauche auf der einen Seite eine, ich weiß gar nicht, ob das Neugierde ist, oder aber eine Freiheit, mich irritieren zu lassen.
Und wo du das gerade sagst, denke ich, es braucht zusätzlich auch noch Empathie, weil ansonsten bin ich gar nicht in der Lage, mich in andere Menschen reinzuversetzen und die Freiheit, die mir das geben würde, überhaupt fühlen zu können. Also das heißt, ich muss schon, also irritieren zu lassen, ja, im positiven Sinn und gleichzeitig eben auch den Blick über den Tellerrand, weil ne, wir kommen ja auch, wir hatten ja auch schon mal das Thema Glaubenssätze und so. Und wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, keine Ahnung, ne, ich werde immer verarscht, Entschuldigung für diesen Ausdruck, ja, dann werde ich natürlich auch das erleben, weil ich die Plattform dafür biete oder den roten Teppich, wie ich so gerne sage, in meiner Welt, in meiner Realität lasse ich ja gar nichts anderes zu, weil ich bin ja davon überzeugt, so ist das. Und ich glaube, diese Offenheit tatsächlich, dass es auch anders sein könnte, dass ich das wahrnehme, dass meine Meinung nicht die absolute ist, sondern dass es tatsächlich veränderbar ist, das braucht es auch noch dafür. Das heißt, mich in meinen Grundfesten quasi zu, ja, du hast irritieren gesagt. Also weil was, wo ich die Thematik so finde, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in Worten so gegriffen bekomme, ist, dass ich vielleicht erkennen darf, und ich glaube, das ist sehr schwer, dass ich vielleicht mir selber ein blödes Leben kreiert habe, weil ich muss ja in dem Moment, muss ich ja erkennen und auch akzeptieren, dass ich vielleicht auch aufgrund einer falschen Basis gelebt habe und mir Erfahrungen reingeholt habe. Und ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen, boah, ich habe viel gelitten in den letzten Jahren aufgrund meiner eigenen Werte.
Ja, und das, da meine ich, also deswegen finde ich das Wort Irritation passt für mich besser, weil ich mich nämlich, weil mit dieser Freiheit, mich irritieren zu lassen, bin ich bereit, diese Überzeugung, es ist so passiert, in Frage zu stellen. Ja. Ja, das, also da bin ich dann irgendwann auch Teil dieser gesamten Geschichtsschreibung geworden und mich dabei mit zu betrachten. Jetzt finde ich aber die Gratwanderung schwierig. Ja, wir kommen ja aus disruptiven Erzählungen jetzt gerade, ne, wenn wir in bestimmten Biografien hineingeboren werden. Da habe ich ja mich nicht in allererster Linie sofort entschieden, da, oh ja, diese Familie ist geil, da will ich hin, ja, so, sondern es ist so, dass ich da einfach hineingeboren werde und dass es damit dann auch werden, erst einmal in meinen ersten Lebensjahren werden auch Geschichten mit mir geschrieben, ohne dass ich da erstmal sofort als Zünglein an der Waage mitfunktioniert.
Definitiv, ja.
Also das ist, finde ich, nochmal total wichtig zu betrachten. Aus der Resilienzforschung wissen wir, dass Menschen trotz destruktiver und disruptiver Familienkonstellationen großartige Charaktere werden, darüber hatten wir vorhin gerade nochmal gesprochen, ja, werden können und stabile Persönlichkeiten werden können. Allerdings hat, also wirklich das, was alle Geschichten eint, ist, dass diese Menschen, die trotz dieser destruktiven Familienkonstellationen heraus ihr eigenes Leben erfolgreich und glücklich gestaltet und geführt haben, die haben in der Regel immer sich Menschen gesucht oder gefunden, die ihnen genau dieses Vorbild sein konnten. Es gibt ein anderes Leben als das, was im Moment deine Realität ist. Es gibt eine andere Bewertung deiner Persönlichkeit als das, was du von zu Hause hörst. Es gibt eine andere Welt als die, die dir vorgegaukelt oder die dir vorenthalten wird. Also das, ich finde das nochmal ganz spannend. Und da liegt eben, und da haben wir gerade angefangen zu diskutieren, ist das eine Kompetenz oder ist das ein Geschenk? Ja, so, und ich finde, dass da nochmal hinzugucken, wäre eine total spannende Sache. Mhm.
Genau. Also die Frage war ja, beziehungsweise du hast ja erzählt auch, ne, von jemandem, oder magst du das erzählen?
Ja, wollte ich gerade sagen.
Genau.
Erzähle ich jetzt nochmal, damit die Hörenden dabei sind. Und zwar hatte ich jetzt vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen in einer Zeitschrift, Fachzeitschrift von mir. Da ging es darum, dass eine Frau von ihrem eigenen Leben erzählte, in der sie von einer sogenannten schlagenden Beziehung in die nächste. Und sie sagt in diesem Artikel, dass sie selbstverständlich keine Lust hatte, schlagende Beziehungen zu leben. Ja, sie hat keinen Spaß daran gehabt, geschlagen zu werden. Das hat sie nochmal deutlich gesagt. Und ich finde, dass schon allein das fand ich bemerkenswert, weil es gibt ja so eine allgemeine Unterstellung, ja, man sucht sich solche Beziehungen aus, weil man über das Schlagen eine bestimmte Identitätsbestätigung bekommt und so, ne? Also ich fand das nochmal total wichtig. Sie sagte, das, was aber daran so dramatisch ist, ist, dass das Konzept solcher Beziehungen ja das ist, dass erst jemand total charming ist, total freundlich ist, weil deswegen gehst du ja überhaupt auf ihn ein. Und irgendwann fängt er an, dich zu demontieren. Ja, du kannst nichts, du bist nichts. Also das fängt ganz leise und lentamente an und irgendwann bist du selber der Überzeugung, dass du ohne diesen Menschen da an deiner Seite wirklich nichts bist. Und dann komm da mal raus. Mhm. Dann entscheide mit der mittlerweile selbst angezogenen Überzeugung, du kannst nichts, du bist nichts, du brauchst den anderen. Dann entscheide mal, dass du dich von diesem Menschen trennst. Also das ist ja per se schon eine Absurdität. Mhm.
Genau.
Sie ist dann rausgekommen, und das war so unser Casus Knactus, weil sie Menschen gefunden hat, die ihr nicht permanent sagten, selber schuld, ja, hast dich eben auf ihn eingelassen, man kann auch wieder rausgehen, ja, schon die zweite Beziehung, wie dumm muss da eigentlich sein, dass man das macht, sondern sie hat Menschen gefunden, die das mit ihr ausgehalten haben und sie nicht bestärkt haben im Bleib da, sondern bestärkt haben im Du bist wertvoll, du bist kraftvoll, du bist wer. Hm. Und darüber konnte sie dann aussteigen.
Und das finde ich so schön, ne? Das heißt, du bietest gar keine Hilfe an, sondern du stärkst die Person an sich.
Ja, genau. Ah ja. Ja, ich finde beides aber, ne? Es hat beides. Ich kann über mich selbst nicht lernen, anders zu denken. Ich glaube, das geht nicht immer nur aus mir heraus. Hm. Ich muss jemanden haben, der mir das auch sagt. Und dann muss es in mir einen Teil geben, der dem glaubt.
Genau, und jetzt sind wir quasi an dem Punkt, liebe Zuhörenden, an dem wir eben waren.
Here we are.
Genau, weil ich denke, wenn ich das so annehme, dann würde ich mich in einer Hilflosigkeit fühlen, weil wenn ich jetzt kein unterstützendes Umfeld hätte, was an mich glaubt, dann wäre das ja eine Pattsituation. Und ich sage, dass es zum Teil auch eine Entscheidung ist, dass ich quasi hingehe und sage, ich will so nicht mehr sein. Und dann suche ich aus mir heraus quasi die Leute, die mich nachher bestärken, ermutigen, die mir sagen, dass ich doch wertvoll bin. Also das heißt, in der Quintessenz ist natürlich gleich, ne? So, ich brauche Menschen, die an mich glauben, die Koregulation mit mir machen, dass ich quasi gestärkt weitergehen kann oder zumindest hoffnungsvoller oder ein bisschen mutiger. Aber ich glaube schon, dass es vorher anfängt und selbst dann, wenn ich noch kein unterstützendes Umfeld habe, aber wenn ich die Entscheidung treffe, verdammt nochmal, ich will so nicht mehr sein, dann habe ich eine Selbstwirksamkeit zu gucken, okay, ne, ich besuche jetzt einfach mal so eine Selbsthilfegruppe, weil in meinem Umfeld gibt es da, ich habe keinen, der mich da so bestärkt, ne, wie eben bei dieser Frau zum Beispiel. Da waren wir quasi eben stehen geblieben.
Ja, total. Also ich habe eine Zeit lang jetzt die Tage Vorträge von der Anke Nottelmann gehört, die viel über Scham und Schuldgefühl arbeitet. Sie arbeitet auch mit PEP, also mit so einer Klopftechnik. Aber ihre Vorträge zu Schuld und Scham, die finde ich insofern ganz spannend, weil wir hier mittendrin sind in so einer Selbstkonzeption. Ja, wir reden ja nicht nur in Anführungsstrichen über resilientes Verhalten, ja, sondern wir reden hier tatsächlich über etwas, was in dir und in mir und in dir, liebe Hörerin und dir, lieber Hörer, angelegt wurde und was mit Glaubenssätzen, die hatten wir eben schon mal angeschnitten, ja, belegt wird. Ich habe gerade nochmal versucht, mich den Titel, der mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen ist, zu erinnern, aber den werde ich gucken, dass ich den in die Shownotes schreibe. Und zwar geht es da darum, dass sie erzählt, dass selbst Menschen, die sehr reflektiert sind, also zum Beispiel, es schreibt sie, da ist eine Psychotherapeutin, die Auschwitz überlebt hat und ihre Familie, die gesamte Familie ist dort gestorben. Und sie sagte, sie brauchte ein Leben lang, um aus dieser Überlebensscham rauszukommen. Aus diesem, und ich habe überlebt, warum? Die anderen nicht. Ja, also sie selbst, also das hat niemand in ihr festgelegt. Also niemand aus ihrem Umfeld oder aus ihrer jüdischen Gemeinde oder aus irgendwelchen hat ihren Vorwurf daraus gemacht, dass sie überlebt hat. Das hat sie ganz allein aus sich heraus. Und nur ihre Arbeit mit psychotherapeutischen Begleitungen hat ihr geholfen, dieses Gedankenkonstrukt mehr und mehr loszulassen. So, und deswegen finde, wir reden hier vielleicht über eine Symbiose von dem, ich merke, dass das, was ich gerade in mir trage, nicht gut ist, nicht im bestverstandenen Sinne rund ist, im bestverstandenen Sinne heil ist. Ja, und zeitgleich brauche ich aber ich muss mit jemandem in die Interaktion gehen, um dort andere Impulse, vielleicht sogar Kraft, Ermutigung zu bekommen, um diesem inneren Drang vielleicht mehr und mehr oder dieser inneren Störung mehr und mehr hinterherzugehen, damit das aufgelöst wird. Also ich finde, dass wir reden hier über etwas sehr Existenzielles, was uns wirklich alle ausmacht gerade. Dabei hatten wir eigentlich gedacht, wir reden über Loslassen.
Genau, wie so oft.
Als solches, ne? Und auf einmal tauchen wir hier so mitten rein. Aber ich glaube, das spielt wirklich eine Rolle in diesem Kontext.
Und da widerspreche ich dir gar nicht. Das Einzige, was ich finde, ist, dass es braucht vorher, auch von dieser Frau, auch von diesem Beispiel, was du gerade erzählt hast, es braucht eine Entscheidung. Auch diese Frau hat ja offensichtlich festgestellt, boah, ich habe hier einen Anteil in mir, der Schuldgefühle hat, weil er überlebt hat, und ich möchte das gerne verändern. Es braucht eine Entscheidung. Und dann ist sie, hat sich ja irgendwie, hat sie dann gegoogelt oder vielleicht, ne, damals in den gelben Seiten oder wie auch immer, ne, aber sie hat sich dann aufgemacht und hat sich überlegt, okay, wer kann mir denn helfen? Aber dieses Störgefühl der Diskrepanz, dieses Ich oder diese Entscheidung, also Störgefühl und dann eine Entscheidung, das finde ich halt so wichtig, ne, dass dieses ich muss mich entscheiden, ich will jetzt wirklich Veränderung. Und dann muss ich auch ein Commitment machen und in die Handlung gehen. Das ist das, was ich noch vorsetzen würde quasi.
Ja, ich habe auch kein Problem mit, dass ich selbst mich entscheiden muss, um Veränderung zuzulassen, um sozusagen Altes loszulassen, um das Wort nochmal zu nutzen. So. Aber ich glaube, dass die Zeitstrahlvorstellung nicht richtig ist. Ich glaube, dass es nicht wichtig ist, dass das eine zuerst ist. Ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, eine Entscheidung zu treffen. So erlebe ich das ja auch in meinen Arbeiten mit Coaches, mit Klienten und du sicherlich auch. Ja, da kann man so viel an Dingen miteinander arbeiten. Wenn nicht irgendwann auch ein Commitment zu dieser Erkenntnis stattfindet, dann ist das eben so. Ne? Dann läuft es eben so weiter wie bisher. Aber ich glaube, dass da beides konkurrenzlos im Sinne von ich muss zuerst oder ich muss zuerst stattfinden, dass beides miteinander in einer ganz großen Korrelation steht.
Ja.
Und dass beides ohne einander nicht geht.
Ja.
Also ich kann ja 17.000 Vorbilder haben, ringsum herum tobt der Bär, ja, alle sind glücklich, ja. Wenn ich diese ganzen Impulse für mich nicht ernst nehme und an mich nicht heranlasse, um nochmal in Frage zu stellen, welche Muster bei mir eigentlich ablaufen, ja, dann können bei mir 17.000 Leute drumherum glücklich sein, aber ich bleibe eben unglücklich.
Aber weißt du, ich glaube, wo ich anders denke, ist, dass ohne die Entscheidung geht's nicht. Ob ich 70.000 Leute um mich habe, die glücklich sind, oder ob ich gar keinen habe, der glücklich ist, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann stelle ich die Umstände her, dass es so ist. Und deswegen würde ich die Entscheidung tatsächlich, es gibt ja auch manchmal auch Situationen in meinem Leben, ne, da wusste ich gar nicht, dass ich ein Störgefühl habe und habe mich verändert, einfach weil ich das Umfeld hatte und habe erst hinterher gesehen, meine Güte, ne, eigentlich habe ich auch ganz schön ungünstig gelebt. Da ist zum Beispiel keine Entscheidung gefallen, ne, sondern das hat sich einfach so wunderschön ergeben. Aber wenn ich vorher merke, da ist ein Störgefühl, dann kann ich es eben auch, wenn ich mit einer Entscheidung, also ohne, du kommst um die Entscheidung nicht rum, egal ob schon Leute da sind oder egal ob keine da sind.
Da kann ich mit, dass selbstverständlich alles das, was drumherum ist, so fantastisch sein kann, wenn ich mich nicht entscheide, mich davon irgendwie auch inspirieren zu lassen oder aber, wie gesagt, meine eigenen Muster dadurch schon allein nur in Frage zu stellen, bin ich total bei dir. Es ist ja auch, so erleben wir das ja auch, ne? Es ist ja auch eine Entscheidung für Coaches und Klienten, die zu uns kommen. Ja, die haben ein Störgefühl und sagen, sie brauchen externe Unterstützung und deswegen kommen sie zu uns. Wir wussten von denen ja nichts, bevor die sich bei uns nicht meldeten. Ne? So, dass wir an, das heißt, die nutzen dann externe Ressourcen, also dich und mich, oder andere Kollegen, ja, um dann für sich in die Arbeit zu kommen. Da bin ich total bei dir. Und ich glaube trotzdem, dass wir sowas wie, also die Entscheidung, ich muss mich selbst verändern, braucht, je destruktiver die Muster sind, in denen wir sind, das glaube ich so, oder das ist meine Erfahrung, wir reden ja hier nicht über irgendwelche spirituellen Erfahrungen, sondern wir reden ja hier tatsächlich über Erfahrungen, die wir auch in unseren Kontexten als Coach und als Therapeutin machen. Da erlebe ich, dass die Koregulation eine ganz maßgebliche Ressource ist.
Da widerspreche ich dir nicht. Ja, genau.
Gut, dass wir hier die Episode einsprechen. Endlich verstehen wir, dass wir uns gar nicht so weit unterscheiden.
Das stimmt. Ja, nee, also da gehe ich total mit. Das ist klar. Ich sehe das so Koregulation gerne als Krücke. Ne? Das heißt, ich kann dann mit einer Krücke weiterlaufen und irgendwann habe ich dann im besten Falle die Heilung und dann anschließend kann ich die Krücke weglegen. Und das finde ich schon schön, dass wir die Möglichkeit haben, uns von anderen Menschen koregulieren zu lassen.
Ja, und das ist etwas, das ist natürlich total spannend. Ne? Wenn wir dann nochmal über Glaubenssätze reden, ja, dann gibt es ja diese Glaubenssätze, sei perfekt oder aber sei stark. Sei unabhängig. Ne? Das sind ja Dinge, die es dann natürlich einem Angebot der Koregulation sehr schwer machen. Mhm. Ja, denn da muss ich mal ja auch blank ziehen. Ja? Ich muss ja auch mal eine Flanke zeigen, in der tatsächlich Verletzlichkeit da ist, in der Chaos besteht, in der mehr Fragezeichen als irgendeine Idee aufleuchtet. Und hier, und da sind wir wieder, und deswegen, ich glaube, also für mich, mir gefällt das, dass wir hier über eine Verzahnung reden von Entscheidung und Angebot. Denn da muss ich natürlich eine Entscheidung treffen. Ich nehme jetzt mal Fragen. Ich nehme mal Hilfe an. Ich veröffentliche, dass ich Hilfe brauche. Ich lasse los, dass ich es alleine schaffen muss. Also auch hier finde ich das nochmal einen sehr spannenden Prozess.
Ja, interessant. Jetzt sind wir sogar zu unserem ursprünglichen Thema nochmal zurück. Ne? Dieses Loslassen, was wir ja so zwischendurch jetzt völlig aus den Augen verloren hatten. Bewusst natürlich. Ne? Es war eine Entscheidung, da nochmal in eine Veränderung zu gehen. Und schön. Ich fand es total schön, was du gerade gesagt hast. Ne? Dieses, ich entscheide mich, von dem Konzept loszulassen, dass ich es alleine schaffen muss. Mhm. Und das ist ja auch das, was, wie du sagst, ne, aus der Erfahrung, was uns ja immer wieder begegnet, ne, dass da Menschen sind, die sagen, und das sind übrigens ganz tolle Menschen und ganz liebe Menschen. Wir reden hier nicht nur von Egozentren oder egozentrischen Menschen oder Alpha-Tieren durch die Bank, sondern wirklich ganz normale Menschen wie du und ich, die sagen, ich empfinde das irgendwie als Schwäche, ne, dass ich jetzt hingehe und sage, so, ich suche mir jetzt einen Coach oder Psychotherapie und für mich das ganz schwer und die reden auch nicht darüber. Also ich weiß, dass ich in dem Leben von ganz vielen Menschen ein Geheimnis bin, was ja auch okay ist. Also, ne, aber dieses, wie das noch in uns festhängt und dass das aber mal überprüft werden darf, ob diese Erwartung an mich selbst, ich muss alles alleine schaffen, wie hast du so gesagt, ob die sich nicht irritieren lässt, zugunsten eines leichteren, schöneren, unkomplizierteren, stressfreieren Lebens,
ja. Ja, also connecteren, also wirklich in Kontakt, in Verbindung sein, ja, auch mit anderen, ne? Ja, das wäre möglich. Und hier sind wir dann wirklich beim Loslassen. Mhm. Ja, denn unabhängig davon, ob das jetzt nun so ein Glaubenssatz ist, ich muss stark sein oder ich darf keinen belasten oder was auch immer, finde ich, macht es Sinn, und dazu nochmal, ne, so zurück zu unserem Intro, ja, jetzt so am Anfang des Jahres, darüber vielleicht tatsächlich mal sich Zeit zu nehmen. Was sind Dinge, die ich weiterführen möchte, ganz bewusst und festhalten will, gestalten möchte, dem mehr Ausdruck geben will? Und was sind Dinge, die nach und nach nur meine Handflächen belasten, also meine Ressourcen verschwenden, weil ich an etwas festhalte, was es mir verhindert, anderes zu ergreifen. Mhm. Also das finde ich eine total spannende Sache. Was möchtest du gerne loslassen? Oder umgekehrt, was möchtest du gerne ergreifen und wofür müsstest du dann dieses oder jenes loslassen? Auch das wäre ja eine spannende Fragerichtung. Mhm. Ne?
Ja, und tatsächlich ganz unabgesprochen, liebe Birgit, ich fand das gerade so schön, wie du das formuliert hast, dass ich damit tatsächlich, also ich würde das gerne als Schlusswort stehen lassen, weil das war mit so einer schönen Energie gesprochen und dem ist nichts mehr hinzuzufügen, ja, weil das, ich würde gerne genau diese Frage als letzte Frage jetzt im Raum stehen lassen und weil ich das Ich mag auch das Bild, ne? Ich rede ja so gerne in Bildern oder ich denke ja auch sehr viel in Bildern. Mhm. Ja, dieses so, was muss ich aus der Hand legen, um überhaupt was Neues in die Hand nehmen zu können? Mhm. Und das finde ich, hast du gerade so super formuliert, dass ich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, tatsächlich jetzt damit hier recht abrupt, aber das war einfach so prägnant gerade, dass ich das gerne stehen lassen wollen würde, in der Hoffnung, dass sich jeder da mit weiter beschäftigt, mal für sich. Ja.
Und vielleicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, musst du es jetzt machen, so wie ich. Ich muss gleich nochmal reinhören, was habe ich denn gesagt, damit ich verstehe, worauf du dich beziehst. Aber ich glaube, die Kernaussagen sind genau das. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das Jahr liegt vor dir, es wird deins, so oder so. Und wir alle haben die Chance, dass es ein gutes wird.
Genau. Und Energie ist unsichtbar. Die sehen andere nicht, die siehst du nicht. Aber sie bestimmt maßgeblich dein Leben. Also pass auf, wofür du sie einsetzt. Wähle sie bewusst. Und ein schönes neues Jahr dir.
Genau. Ein gutes neues Jahr 2026. Juhu. Tschüss.